Wunderschönen guten Morgen nochmal, jetzt zu der Verkündigung. Ich kann das eigentlich auch so drehen. Ihr könnt schon die erste Folie einblenden. Meint es hier? Ich hoffe, das hält. Ich stelle es mal dahin. So. 500 Jahre Reformation, das ist ein Grund zum Feiern. Für manche Kreise, für andere nicht. Freikirchen kommen nicht direkt aus dieser Ecke. Dennoch ist es mir wichtig, eine kleine Verkündigungsserie durchzuführen. Martin Luther wäre bei uns kein Mitglied. Der hätte doch manche Fragen an uns. Manches würde er nicht so schön finden. Aber andere Sachen fände er ganz toll. Zum Beispiel den Namen fände er natürlich super. Ja. Gnadenkirche, das würde ihn natürlich wieder anziehen. Selbstverständlich. Und manches, was wir so hier lehren und predigen, da würde er auch ganz kräftig nicken, auf jeden Fall. Und 500 Jahre ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es mal ein 500-jähriges Jubiläum der Gnadenkirche geben wird. Oder ob der Betrieb, in dem du gerade arbeitest, schon mal 500-jähriges Jubiläum hatte. Das ist schon besonders. Also, das war nicht irgendjemanden, um den da geht in diesen Tagen, in diesem Jahr. Und deswegen ist mir eben wichtig, da etwas dazu zu sagen. Es gibt ja diese Solas oder Soli auch genannt. Sola Scriptura, also die Schrift. Also Sola heißt so viel wie allein oder Sola Christus, Sola Fide, Glaube und Gratia, Gnade. Und ich möchte die nächsten drei Sonntage quasi am Stück wie so eine Art Reformationstrilogie, also so eine der drei Teile einfach predigen, wo ich glaube, das lohnt sich, das zu hören, mitzunehmen, sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Der Mann hat die Welt verändert, muss man schon sehen. Und deswegen habe ich jetzt mal drei Bereiche rausgenommen. Heute am 7. Mai über allein die Gnade, dann in einer Woche allein der Glaube und dann über das Thema allein die Schrift. Wenn es um diese Themen geht, geht es mir schwerpunktmäßig tatsächlich darum, was Martin Luther dazu gesagt hat. Nicht, was ich oder du dazu sagen. Auch nicht immer, was die Heilige Schrift sagt, sondern was der Mann erkannt hat. Und natürlich hat er das aus der Bibel, wir werden das auch sehen, herausgezogen und herausgesogen, der hat gesaugt an der Bibel wie wenige Männer, die man sich so vorstellen kann. Wir werden es nachher sehen, der Mann war verliebt in die Bibel. Sagt er auch mal. War verliebt in die Bibel. Und deswegen ist es interessant, wenn man sich da vorbereitet, ich bin also kein Luther-Experte, vielleicht gibt es welche unter uns, herzlich willkommen. Aber ein bisschen habe ich hier, das ist so ein zehnbändiger Schuber, das sind so die gesammelten Werke Luthers, die kann man sich einfach mal durchlesen, dann hat man ein bisschen was zu tun. Oder noch besser, man kauft sich gute Bücher, das ist was ich in den letzten Jahren, glaube ich, tatsächlich gelernt habe. Ich kaufe mir nur noch gute Bücher, da spare ich mir nämlich 10 andere. Das darf auch teurer sein, aber die 10 anderen zusammen wären noch teurer. Und eins sehr gutes Buch, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich weiß, dass es gut ist. Das ist ja auch selten, dass man es vorher schon wissen kann. Ist dieses Buch, Der Mensch Martin Luther, die Biografie, eine Engländerin, die 10 Jahre lang alle Quellen zu Martin Luther untersucht hat. 10 Jahre. Und quasi im Grunde alles gelesen hat, was schon über Luther gesagt und geschrieben wurde und natürlich auch von ihm gesagt und geschrieben und dann ein Buch geschrieben hat. Also das ist gut. Kann man jetzt schon sagen. Und ich beginne also jetzt mit dem Thema Sola Gratia. Das ist also das für heute. Und wir haben das schon mitbekommen im Lobpreis, wenn wir ein bisschen aufmerksam waren, da war immer was mit Gnade. Und in den Ankündigungen wurde das auch schon, ich glaube bei den Terminen oder irgendwo steht das auch, dass es heute also um die Gnade geht. Und wir haben ja auch noch Abendmahl. Und seid einfach wach, seid dabei, seid interessiert, seid offen und dann gucken wir mal, was Gott an unseren Herzen wirkt. Ich habe heute ausnahmsweise mal nicht 3, sondern 2 Punkte. Einmal, wer war Martin Luther? Da nur ein paar Sachen, das ist ja viel zu viel. Und was verstand er unter Gnade? Und zwar vor einem ganz besonderen Hintergrund. Das ist mir wichtig heute. Dazu einfach ein paar so Informationen. Eigentlich hieß der ja gar nicht Luther, sondern Luder. Luder, L-U-D-E-R. Und dieser Martin Luder wurde eben am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Der hatte, wie damals üblich, wie heute nicht mehr üblich, viele Geschwister, nämlich 9. Also da geht was zu Hause, auch in der Zeit damals. 9 Geschwister. Es ist interessant, dass man, also dass manche gar nicht sicher, manches wissen es natürlich alles, ja. Gibt ja so Biografien. Ich habe früher viele Biografien gelesen, insbesondere von so bekannten Predigern. Torrey, Moody, Spurgeon, Finney, diese ganzen bekannten Erweckungsprediger und Wesley und William Booth, Gründer der Heilsarmee. Und da gibt es ja ganz viele tolle Menschen. Und da habe ich oft Biografien gelesen und habe dann festgestellt, wenn gläubige Leute Biografien schreiben, dann verschönen die manchmal die Dinge. Das ist dann alles so toll. Wenn jetzt Ungläubige, die, also keine Christen, die einfach nur mal sagen, wie es war, einfach wie es war, die jetzt nicht so glaubensmäßig das alles so ein bisschen in so ein ganz dickes Wattebäuschen vor Liebe einpacken, sondern einfach sagen, so war's, dann kommt manchmal, aus meiner Sicht, kommen manchmal mehr ertragreichere Informationen raus. Und so ist es also auch bei Luther. Das heißt, es gibt Leute, die wissen alles und andere sagen, es ist gar nicht klar, war er jetzt der älteste oder der zweitälteste Sohn. Das ist einfach das Offen. So. Auf jeden Fall, der Vater Hans, der war ein Bauernsohn, relativ einfach aufgewachsen, der Vater von Martin, und arbeitete in diesem kleinen Ort, 2.500 Einwohner, namens Mansfeld im Kupferbau und wurde dadurch ziemlich reich. Die waren reich, eine reiche Familie geworden. Martin Luder oder eben Luther, der hat später sich das selber dann gesagt, Luther. Hans war also sein Vater, Mineninspektor, einer der 5 ranghöchsten Bergbaubeamten, war ein ganz besonderer Mann. Ich habe gleich mal ein Bild vom Vater dabei. Und ihr könnt ja hier vielleicht teilweise auch das Bild von Martin sehen. Und da werdet ihr mal sehen, wie die haben sich echt ähnlich. Sie sehen sich total ähnlich. Sie sahen wohl auch ähnlich aus, auch so körperbaumäßig und so. Also die Luders hatten ein eigenes Haus. Und es war ein großes Haus dann, einfach aufgrund der beruflichen Entwicklung dieses Hans. Ein großes Haus, direkt gegenüber einem Wirtshaus. So, ne? Da war auch der Hans öfters drin. Alkohol war, hat jemand gesagt, zu der Zeit für manche Leute noch lieber wie Wasser, so, Alkohol. Und also zum Goldenen Ring, das war gegenüber, und die Luthers wurden eben da in diesem großen Haus, direkt gegenüber dieser Gaststätte, dieses Wirtshauses. Und dieser Hans, der Vater, der arbeitete selbstverständlich, hatte diese hohe Position aufgestiegen quasi in diesem Bergbaubereich. Und seine Frau, die war zu Hause, und das war damals nicht üblich. Die Frauen mussten nämlich mitarbeiten. Ja, und die konnten sich das aber leisten, dass nur er arbeiten musste, und die anderen waren alle zu Hause, Kinder, Angestellte und so weiter. Und der Martin hatte einen jüngeren Bruder, der Jakob, und die waren wie Pech und Schwefel. Da gibt es, auch in dem Buch wird es beschrieben, wenn die Freunde einluden, das brauchte man eigentlich gar nicht machen, weil die beiden spielten immer zusammen. Die waren die dicksten Freunde, ja. Ist auch interessant, also der Martin und der Jakob, die waren total befreundet, da gibt es auch so nette Geschichten. Lassen wir jetzt mal hier weg. Dieser Vater von Martin Luther oder Luther war groß, dick, ernst, jähzornig, fleißig, erfolgreich und streng. So wird es immer wieder beschrieben in mehreren Quellen. Also die waren, da war eben auch öfters in diesem Wirtshaus da gegenüber, und da gab es eine Situation, da haben sich zwei Bauern oder so, sind so ein bisschen in Streit gekommen, und irgendwann konnte der Hans, der Vater von dem Martin, nicht mehr ertragen, und dann hat er einfach zwei Bierkrüge genommen, ihn auf den Kopf geschüttet und eine draufgeschlagen, das Blut floss und dann war gut. So war der. Das war der Vater von Martin Luther. Da ging schon was. In dieser Zeit war Aberglaube an der Tagesordnung. Zum Beispiel gab es viele Routengänger, also Wünschelrouten, so dieses, vielleicht schon mal gehört. Das war damals ganz üblich. Man glaubte auch an Wassergeister oder diese Wasserfee, Nixen genannt. Das war so ganz das war irgendwie ganz normal, Glücksbringer aller Art, Talismänner würde man sagen. Deshalb, wenn man heute irgendwo im Auto fährt und dann an der Ampel vor einem steht auch ein Auto und dann so am Spiegel, dann was bämbelt denn da hin und her? Ja. Ah, ist ein Kreuz, ja, dann ist okay. Ein Rosenkranz, ja. Oder irgendein Männchen oder ein Püppchen oder eine Figur oder ein Buchstabe oder ein Herz oder auch gar nichts. Also das war damals noch viel größer und mehr vertreten. Nicht in Autos, es gab es ja so nicht, aber so Glücksbringer, ja, Talismänner. Das war so an der Tagesordnung, vermischt mit der traditionellen, damals bekannten, sagen wir mal, römisch-katholischen Frömmigkeit. So. Und als Martin Luther, also der Sohn von Hans, sich entschied, und das war überhaupt nicht vorgesehen vom Vater war vorgesehen, du gehst natürlich in meine Fußstapfen. Ja, da geht was. Wir können dir auch einiges finanzieren an Ausbildung, und dann geht's aber in so eine Richtung. Und als dann Martin gemeint hat und für sich entschieden hat, da gibt's ja auch so Berichte mit so einem Blitz und so Berufungserlebnis, das ist relativ unsicher, ob das wirklich so war. Ich lasse es einfach mal weg, ich mag nicht so Legenden. Wenn es nicht ganz sicher ist, dann lasse ich es raus. Ja. Also auf jeden Fall, er hat sich entschieden, ins Kloster zu gehen, war für den Vater natürlich eine Katastrophe. Und dass wir nochmal ein Bild haben vom Vater, so sah der aus. Und jetzt guckt mal hier vor, das ist, also, ja, irgendwie sind die sich ähnlich. Ja. Gut, das hat der ein Maler gemalt, der hat Porträts gemalt damals. Und hat die Mutter gemalt, hat ihn den Vater gemalt, also sah er eben aus. Hier, man sagt, es ist noch eigentlich eines der freundlichsten Blicke von diesem Hans. Gut, nochmal jetzt eben zu Martin. Er legte 1506 im Augustinerkloster in Erfurt sein Mönchsgelübde ab, war 23 Jahre alt, für alle 23-Jährigen unter uns. Was machst du so? Da ist ja was passiert in diesem jungen Mann. Jetzt will der Mönch werden. Du liebe Zeit. Ja. Weißt du, Mönch ist noch mal was anderes, wenn dein Kind sagt, ich möchte auf eine Bibelschule. Das ist noch mal was anderes. Also Mönch. Mit 23 Jahren. 3 Uhr morgens hieß dann raus aus den Federn. Und dann war der Tag im Grunde relativ ähnlich gestaltet. Da gab es diese Gebetszeiten, da gab es Fasten, jetzt nicht immer, wurde natürlich auch gegessen. Abends wurde viel gearbeitet. Ora et labora, beten und arbeiten. Und zwar immer. Also das war so, lief es halt. Ja. 1507, ein Jahr später, wird er zum Priester geweiht, studiert Theologie, verliebt sich in die Bibel, besonders in die Ursprachen, Hebräisch und Griechisch. Es gibt eine Aussage, da sagt er, damals war ja eine andere Sprache. Er frisst das Wort. Er frisst das Wort. Also nicht nur, ich lese ab und zu mal da drin so, sondern der hat es gefressen, so hat er es mal formuliert. Und sagt es, das schmeckt gut. Ah, kann ich gar nicht mehr aufhören. Wie so ein Essen, ja. Das Wort Gottes war für ihn die Speise, das war für ihn ganz arg wichtig. So. Und dann ging das relativ zügig, er war fleißig. 1512 wurde er Doktor der Theologie, erhält in Wittenberg die Bibelprofessur, natürlich, weil das war sein Schwerpunkt, also im Wort Gottes zu lehren. Es gibt ja noch andere Themen im Bereich der Theologie. Aber das war so seine zentrale Sache und fängt dann an, über die Psalmen, Römerbrief, Galaterbrief und den Hebräerbrief zu lehren. Das war dann im Alter von 29 Jahren, na, echt jung so. Und dann 1517... Einfach, das sind ja nur ganz kurze Eckdaten, bleibt er im Wittenberger Klosterturm an einer Stelle hängen, Römer 1, Vers 17. Ich habe es jetzt hier mal in dieser Luther-Übersetzung quasi genommen. Der Mensch erlange, so hat er es formuliert, der Mensch erlange Gerechtigkeit allein durch die Gnade Gottes, nicht durch gute Werke. Und von dem Tag an begann quasi etwas in diesem Mann, was ich im Grunde bis heute über die Welt verbreitet hat. Damals gab es wie so ein kleines Erdbeben. Man muss auch wissen, da könnte man jetzt viele zu sagen, der Buchdruck Gutenberg war unmittelbar davor gewesen. Manche sagen dann, oh, das ist ein gewaltiges Wirken Gottes, dass es gerade gepasst hat. Kann sein. Auf jeden Fall wurde das genutzt. Ja, das ging dann, gerade im Jahr 1518 geschah enorm vieles. Auf jeden Fall, es war dann so, innerhalb von 6 Wochen, im Jahr 1518, innerhalb von 6 Wochen kannte im Grunde jeder Deutsche Martin Luther. Wochen davor wusste niemand, wer das ist. Irgendwo ein Mönch, da interessiert doch kein Mensch. Da war kein Internet, keine Nachrichten, kein Fernsehen, nichts. Ja, aber durch diese Druckgeschichte, durch den Buchdruck, konnten seine ganzen Schriften, Thesen, Artikel, was auch immer er veröffentlicht hat, wie ein Lauffeuer. Ja. Das hatte natürlich Konsequenzen. Der war innerhalb von kurzer Zeit ein Mann, der, heute würde man sagen, der braucht Personenschutz. War bedroht. Sein Leben war bedroht. Ja. Also das ist einfach nur so ein bisschen zu diesem ganz grob und kurz ein paar Gedanken zu seinem Leben. Und jetzt noch viel wichtiger, was verstand der Mann unter Gnade? Martin Luther hatte das gelernt damals, dass man Ergebnisse, die man erforscht hat, präzise formuliert, exakt und genau. Und deswegen hat er häufig seine Erkenntnisse in Thesen oder Artikel formuliert. Wir kennen ja die 95 Thesen oder so, Schlosskirche und so, diese Geschichten. Wie das genau war, das ist jetzt auch heute nicht entscheidend, aber entscheidend ist für mich nur, dass man versteht, der hat juristisch gedacht. Also exakt, genau. Nicht so allgemein, sondern so und so und so nicht. So hat er gelernt, Dinge zu formulieren und hat das eben oft in Thesen oder in Artikel getan. Und da gab es, oder da gibt es, ist ja heute alles, man kann ja alles nachlesen. Ist schon toll. Also die Quellenlage ist hervorragend. Man kann quasi das, was er geschrieben hat, nachlesen. Was sich unsicher ist, was hat er jetzt dazu gesagt? Was, da gibt es ein Buch über die Freiheit eines Christenmenschen. Was meint jetzt Luther zu diesem Thema? Dann kann man das nachlesen, dann weiß man es, was er dazu meint. So. Und da gibt es einen Artikel, das hat ihm, also das war der wichtigste für ihn, der allerwichtigste Artikel. Er hat selber, oder man könnte sagen, dieser Artikel war für ihn das Zentrum oder das Zentrum seiner gesamten reformatorischen Gedanken. Ein einziger Artikel. Wir können ja auch sagen, ein Paragraph, ja, ein Punkt, aber er hat es eben damals, und so ist es bis heute geblieben, Artikel genannt. Er hat selber gesagt, dieser Artikel, die alles erschließende, bestimmende und zusammenhaltende Mitte des christlichen Glaubens, ist dieser Artikel. Wenn mich jemand fragen würde, was ist denn die alles erschließende, bestimmende und zusammenhaltende Mitte des christlichen Glaubens, da würde ich sagen, ja, das ist Jesus. Aber das meint Luther nicht. Er spricht von einem Artikel, und ich mache es jetzt richtig spannend, ja. Da fragt sich, was ist denn das für ein Artikel? Ja, das ist schon gut so. Gehen wir mal weiter. Er hat gesagt, in diesem Artikel wird Gottes Größe und unermessliche Tiefe seiner Liebe klar. Da drin wird es klar. Er hat gesagt, alles muss sich an diesem einen Artikel messen. Stell euch das mal vor. Er hat gesagt, was dem Artikel widerspricht, ist falsch. Ich halte die Spannung fast nicht mehr aus. Was ist denn das für ein Artikel? Dieser Artikel, überleg mal den Satz, der Martin Luther hat gesagt, dieser Artikel ist Herr und Richter. Aller Lehre. Also damit, der hebt den so hoch, das sagt man, ja sag mal, also jetzt wird es aber schon kritisch. Ja? Der war hin und weg von diesem einen Artikel. Jetzt muss ich mal sagen, wie der heißt, also zumindest mal, wie der Artikel heißt. Und dann sage ich, was drin steht. Ja? Das ist der Artikel über die Rechtfertigung. Er hat gesagt, der Artikel über die Rechtfertigung schließt alle Solis, also eben Sola Gratia, über die Gnade, über den Glauben, über Christus, über die Schrift, sagt alles da drin. In diesem einen, deswegen fange ich damit an, in diesem einen ist alles drin, hat er gesagt. Fasst alle Soli zusammen. Und kürzlich hörte ich auch einen Vortrag, wo jemand, mittlerweile kann man ja, also ey, heute in diesem Jahr, da kannst du überall Vorträge hören zu diesen Themen. Das ist interessant. Es waren die letzten 499 Jahre, war nicht so viel. Und dann die nächsten, ne, so. Aber jetzt ist gerade ziemlich viel. Das ist interessant. Einer hat gesagt, ich schließe mich dem an. Total, ich schließe mich 100% dem an, hat einer gesagt, dieser Artikel widerspricht dem Verstand so sehr, dass ihn niemand ganz glauben und ganz erfassen kann. stelle ich mich gerne drunter, würde ich sagen, das stimmt. Kann ich auch nicht ganz erfassen in seiner Tiefe und in seiner Bedeutung. Und ich kann ihn nicht mal ganz glauben, sage ich euch auch ehrlich. So einfach, ich kann schon sagen, ja, ja, sehe ich auch so, ja, logisch. Und wenn ihr den nachher seht, ich zeige euch gleich einen Artikel, dann sagt man vielleicht, ach du liebe Zeit, muss man das jetzt so eine Spannung machen? Ja, muss man. Entweder der Luther war komisch oder wir sind komisch. Wenn der sagt, der ist so besonders und wir sagen, ach ja, ach der, ach ja, dann müssen wir mal überprüfen, wo wir stehen. Keiner kann den ganz erfassen, keiner kann den ganz glauben. Finde ich schon spannend. Und einige Theologen sagen, und das ist ja heute das Thema, dieser Artikel ist die genialste Definition von Gnade. Die genialste, genial. Wir können auch sagen, optimalste, beste, genialste Definition über Gnade. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Artikel. Das ist ein ganz kurzer Satz. Nichts Dramatisches. Aber vielleicht wird es deswegen besonders, wenn so ein Satz, der für uns vielleicht gar nicht so dramatisch ist, für diesen Mann und für eine gesamte Welt, für eine Kirche, so eine Bewegung auslöste, dann steckt da vielleicht mehr drin, wie wir auf den ersten Blick so meinen könnten. Deswegen auch dieser lange Spannungsbogen. Hier ist der Artikel. Der lautet so. Oh, okay, noch nicht. Das gibt's ja nicht, Mensch. Wann kommt er denn endlich? Immer noch nicht. Also, dieser Artikel hat unendliche göttliche Kraft. Zieht sich noch ein bisschen hin. Dieser Artikel hat unendliche göttliche Kraft. Wer nur ein wenig davon begriffen hat. Jemand hat mal gesagt, wenn du nur, das ist wie so ein Ozean, wenn du nur einen Löffel davon nimmst, einen Löffel vom Ozean, bewirkt das schon gewaltige Freiheit. Wer das wirklich erfasst, was das heißt. Aber jetzt kommt er, jetzt muss ich mal hier schauen, jetzt kommt er wirklich. Der Artikel lautet, Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. Und ehrlich gesagt, wenn ich das irgendwann mal gelesen hätte, ich gesagt, ja, sicherlich. Ja, klar, stimmt schon. Aber ich möchte jetzt mal kurz versuchen zu erklären, was da drin steckt und warum das für Luther das Zentrale war, ja. Was da sich dahinter verbirgt. Das eine ist, also wir gucken noch mal, wir können ihn ja vielleicht mal zusammen laut sagen. Sagen wir das mal zusammen. Gott rechtfertigt den Sünder um Christi willen, indem er im Sünder Glauben schafft. So. Das eine ist hier, so beginnt ja diese Sache, nur Gott kann rechtfertigen. Uns ist schon klar, dass die römische Kirche zur damaligen Zeit, die ist übrigens damals anders gewesen wie heute, hat sich vieles verändert. Auch die unterschiedlichen vatikanischen Konzile und so, da hat sich doch schon manches geändert, muss man schon wissen. Aber das war natürlich damals erstaunlich, weil wenn Gott rechtfertigt, dann kann es wer nicht, der Mensch. Gott rechtfertigt. Und Luther wusste natürlich um viele Bibelstellen, der Mann kannte die Schrift jetzt nicht auswendig, aber der war da zu Hause in der Bibel. Das würde ich mir wünschen, ja. Und ein bisschen kenne ich die Bibel auch. Ja? Aber was, das ist unglaublich, ja. So, ich bin immer noch dran, sie auswendig zu lernen, so ungefähr, ja. Aber da war wirklich was da. Gott versöhnte die Welt mit sich. Das war so eine Stelle, wir kennen die vielleicht, 2. Korintherbrief. Das bedeutet nicht, Gott versöhnte sich mit der Welt, sondern Gott versöhnte die Welt mit sich. Er ist der entscheidende Faktor, was Rechtfertigung angeht, nicht der Mensch. Das war für Luther ganz entscheidend. Und er kam ja aus einer, ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt, Luther kam aus einer gnadenlosen Werksreligion. Vielleicht ist er sogar später in eine werkslose Gnadenreligion gerutscht. Das könnte sein. Aber das ist heute nicht das Thema. Heute geht es darum, was er unter Gnade verstand und wie wichtig ihm dieser Artikel war, die genialste Definition über Gnade. Also Gott versöhnte die Welt mit sich. Das bedeutet also Rechtfertigung, dieses Wort rechtfertigen, wir kennen das auch vielleicht, wenn sich jemand rechtfertigt. Rechtfertigung weist immer auf eine Störung hin. Das ist eine Störung. Da stimmt etwas nicht. Ja, und so sagen wir auch manchmal zu Recht, wie ich meine, wenn ich mich zum Beispiel rechtfertige über etwas oder für etwas oder wenn du dich für etwas rechtfertigst, dann lässt es eigentlich schon drauf schließen, dass derjenige eben, der sich rechtfertigt, genau weiß, dass da was nicht so optimal war. Sonst bräuchte er sich nicht zu rechtfertigen. Und so tut also Gott hier diese Rechtfertigung übernehmen und die weist auf eine Störung hin. Und was war die Störung der Menschen? Sünde. Das ist bis heute so. Die Hauptstörung der Menschheit ist und bleibt Sünde. Und bei Sünde sind wir natürlich, muss man aufpassen, nicht gleich moralisch. Ja, da hat jemand gestohlen, da hat jemand gelogen, da hat jemand... Vorsicht, das ist gar nicht das Zentrum hier, sondern Sünde im Sinne von Trennung zwischen Mensch und Gott. Trennung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Da ist eine Lücke, da ist ein Abstand, da ist ein Graben und der ist so groß, da kommst du nicht drüber. Und das war ja damals, wenn wir auch zum Beispiel das ganze Thema Beichte, das kann der ja auch anschauen, da kann man auch viel dazu sagen, dann ging man also zur Beichte und dann wurde man dann eben losgelöst, sagen wir mal, von dieser Schuld. Aber dann sagten die Priester meistens noch was. Die haben nämlich gesagt, du, ich habe dir das jetzt soweit die Vergebung und die Gnade und so zugesprochen, aber es kann natürlich sein, dass du da unsicher bist, deswegen noch 10 Vater unser, 5 Ave Maria bis heute Abend und morgen vielleicht auch noch mal mittags 3, abends 5 und dann kannst du es ganz fassen. Das heißt, der Mensch hatte immer noch seinen Teil, immer wieder. Und das war jetzt für Luther etwas, da ist er ganz in eine andere Richtung gegangen. Später waren manche Reformatorenkollegen nicht mehr so einig drin. Er hat quasi von diesem, der Mensch muss es bewirken, ist er auf die ganz andere Schiene. Gott bewirkt es, Gott schafft das, ja. Er rechtfertigt den Sünder. Es geht hier dann weiter. Gott erklärt den Sünder durch Christus gerecht. Gerecht. Luther nennt es die Gerechterklärung. Das bedeutet, Sünde gilt nicht mehr. Dafür ist einer gestorben. Sünde gilt nicht mehr. Der Mensch wird von Gott durch Christus für gerecht erklärt. Und das Interessante und Schöne ist, dass es noch weiter ging bei Luther, da blieb er nicht stehen. Er hat nämlich gesagt, Gott erklärt den Sünder nicht nur für gerecht, er macht ihn auch gerecht. Das ist die Gerechtmachung. Die Gerechtmachung, so hat es Luther gesagt. Das bedeutet praktisch, Luther war nicht nur theologisch, er war nicht nur ein kluger Kopf, er war sehr ein praktisch denkender Mensch. Der hat gesagt, aus der regierenden Sünde des alten Menschen wird die regierte Sünde des neuen Menschen. Jetzt ist es nicht mehr so, dass der Mensch von der Sünde regiert wird, sondern jetzt hat sich da was geändert. Komplett geändert. Jetzt regiert der Mensch über die Sünde. Und zwar wodurch? Ja, das wissen wir natürlich, ja klar, wodurch geschieht das? Durch die Einwohnung Christi, so würde er das sagen, durch den Heiligen Geist. Und das nennt er dann auch, wobei er gar nicht so viel drüber spricht, aber er nennt das auch Heiligung. Für freikirchliche Kreise ist es zumindest in der Regel bekannt. Aber Martin Luther kam aus einer anderen Ecke. All diese Sätze, die wir jetzt hier so locker so anhören und so, das war damals ein Erdbeben. Da kam ein Erdbeben nach dem anderen. Die Leute dachten, sie hören nicht richtig. Ja. Auch die Frommen, die Theologenkollegen, ja, da gab es Diskussionen. Ja. Das heißt, plötzlich musst du nicht mehr, weißt du, es gibt ja diese Stelle, ihr kennt die auch, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Steht in Schrift. Steht drin. Es steht aber auch noch was anderes drin. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt. Das wollen das vollbringen. Und so ist es wie immer, je nachdem, welche Bibelstelle wir wählen, können wir eine ganze neue Richtung aufmachen, ja? Und sagen, na, da steht's. Ja. Und so war Luther geprägt von seinen Stellen, von seiner Erklärung, von dem, was Päpste, Kardinäle, diese ganze Kirchengeschichte, die waren ja schon knapp 1500 Jahre Kirche da. Das war ein enormes Gewicht, ja? Man hatte Angst vor Gott im Wesentlichen. Dieses Ringen, wie finde ich einen gnädigen Gott? Diese Lieder hier, das hätte Martin Luther gefallen. Mann, Gnade, die haben es begriffen. Da würde er sich drüber freuen. Christen haben begriffen, die Gnade, aber nicht an der Gnade kleben bleiben, sonst kommen ja keine Werke mehr, Das wäre die Gefahr. Da war er ein bisschen, er war sehr gnadenverliebt, der Martin Luther. Aber ich verstehe das aus seiner Sicht, ist total verständlich. Das wäre uns wahrscheinlich allen gegangen. Der hat durchgeatmet. Der hat gesagt, jetzt habe ich einen Gott gefunden. Jetzt bin ich schon so lange auf dem Weg. Ich bete zu dem. Ich opfere, ich faste, ich tue und mache. Und jetzt plötzlich merke ich, der ist auch gnädig. Das ist ja was ganz Neues. Einen gnädigen Gott gefunden. Nicht ich muss das noch unterstützen mit irgendwas, sondern in Jesus Christus ist das vollkommen ausreichendes Erlösungswerk. Es hat funktioniert. Im Jahr 1518 ist aus meiner Sicht das wichtigste Jahr, wenn man überhaupt über die Reformation Martin Luther, da ist so viel passiert. Und da schreibt dieser Mann in diesem Jahr, zufälligerweise 18 Briefe, schreibt darunter Martin, der Befreite. Boah, das hat mich getroffen. Das hat mich voll getroffen. Martin, der Befreite. Tschüss, schreiben wir drunter. Bis bald oder so. Dein Martin oder nein, Martin der Befreite. Hast du gewusst, dass Gnade dich frei macht? Nicht Werke machen frei und anstrengen. Komm jetzt noch einmal und jetzt komm. Das darfst du gerne hinterher machen. Richtig mal reinhauen im Glauben. Werke ist gut, aber bitte nicht, um erlöst zu werden. Wir verschmähen das Blut Jesu, wenn wir es selber machen wollen. Nachher erinnern wir uns daran. Er war sein Blut, sein Leib. Ja. Das war auch ein großes Problem. Es ist bis heute ein völlig anderes Abendmahlsverständnis in der römisch-katholischen Kirche. Transsubstantiationslehre. Jeden Sonntag in der Eucharistie wird immer wieder neu der Leib Jesu gebrochen. Immer wieder neu wird das Blut vergossen. Und die Bibel sagt, nein, ein für alle Mal. Und darum sind wir hier auf einem reformatorischen Weg, auch von den Freikirchen her, wir sagen, das ist symbolisch, er ist ein für alle Mal gestorben. Das war vor knapp 2000 Jahren. Ostern, wir kommen daher. Es ist vollbracht. Gnade macht frei, Martin der Befreite. Stefan der Befreite, Joachim der Befreite, Jörg, Christiane, alle, der Befreite, die Befreite. Stell dir mal vor. So können wir sein, so können wir sagen, wir sind frei durch ihn. Finde ich beeindruckend, hat mich angesprochen. Tja, schon fertig. Leider schon fertig, wir haben ja noch Abendmahl. Erste Gedanken zu diesem Thema, dieser wichtige Artikel, genialste Definition von Glaube. Ich wollte keine Bibelstunde machen über Gnade, sondern was Martin Luther erkannt, was in dieser Zeit ihm wichtig wurde, und ich glaube, hoffe, wünsche, dass wir da auch etwas mitnehmen konnten von diesem Sola Gratia. Und wenn heute jemand da ist, wenn Menschen da sind, wenn jemand hört am Internet oder so, diese Predigten, hör auf, dein Heil selber bewirken zu wollen. Lass dich fallen in die Hand des Erlösten oder als Erlöster in die Hand des Erlösers. So. Ja. Nimm Jesus Christus, was er getan hat, für dich im Glauben an. Aus Gnaden, durch Glauben. Wie es Epheser 2, 8 und 9 sagt. Ja? Nicht durch Werke, damit sich niemand rühme. Aber dann, wenn du erlöst bist, durch Glaube, aus Gnade, aus Glaube durch Gnade, ja, diese Dinge, wenn das klar ist, dann wollen wir uns auch einsetzen für Gottes Reich. Dann wollen wir auch tatsächlich Werke tun, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Ist tot. Aber es beginnt immer damit, was Gott getan hat. Und dann dürfen wir mit einsteigen und mitmachen. Möchten euch noch kurz ein Lied singen, einfach als Ergänzung zu der Verkündigung. Und dann kommt das Abendmahl.